Es ist so wunderbar, in Gottes Gegenwart zu sein. Herzlich willkommen von mir aus. Herzlich willkommen auch alle, die oben mit dabei sind oder auch zu Hause bei Livestream zuschauen und einfach Gottes Wort mithören. Seid willkommen. Ja, der Herr betont hier gerade von Anfang an einfach das, was er mir aufs Herz gelegt hat heute. Mein Thema ist heute die Gegenwart Gottes als Gemeinde freisetzen. Das passt schon irgendwie auch voll hier rein, weil Gott hat uns als Gemeinde nicht so zufällig zueinander gestellt, sondern wir sind Gemeinde, weil er hat uns zusammengeführt. Und jeder ist in die Gemeinde hineingekommen durch den Glauben an unseren Herrn Jesus und hineingetauft in die Gemeinde, hinzugetan. Gemeinde heißt ja Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Wir hatten das Thema jetzt gerade kürzlich bei unserem Glaubensgrundkurs auch. Gemeinde ist so faszinierend. Gemeinde hat etwas ganz Besonderes. Es ist nicht nur das, was wir sehen, sondern es ist etwas Großartiges, weil Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt. Da ist zum einen die universelle Gemeinde, das heißt überall, zu allen Zeiten, auch in vergangenen Zeiten, alle gläubigen, wiedergeborenen Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, an allen Orten. Aber da gibt es auch die lokale Gemeinde. Das sind wir hier gerade, die Jesusgemeinde. Und Gott hat uns hier zusammengestellt. Das ist einfach ein Vorrecht, Gemeinde zu sein und Gemeinde zu leben. Und dann gibt es auch die Gemeinde im Haus. Und das ist auch eine vollwertige Gemeinde, der Oikos. Ja, dass man sich zu zwei, zu dritt oder wie wir sind, in den Häusern treffen. Und da hat Jesus versprochen, dass er mit seiner Gegenwart voll da ist in unserer Mitte. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er ist der Mittelpunkt. Er ist das Haupt. Er bezeichnet sich auch als den Eckstein. Und er hat gesagt, das ist seine Leidenschaft gewesen und es ist sie heute noch. Er ist beim Vater und kämpft für uns mit. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. In Kolosser 1, Vers 18, da heißt es, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Das Haupt seines Leibes. Er ist aus den Toten auferstanden und er bekommt den ersten Platz. Und Jesus macht die Gemeinde zu etwas Besonderem. Ja? Er ist der Herr der Gemeinde und alles dreht sich um ihn, sollte jedenfalls. Und es ist gut, wenn wir uns einfach ganz neu fokussieren und darauf schauen, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Ja, wenn wir so zusammenkommen, das ist einfach genial, sich zu begegnen. Endlich wieder. Und das ist gut so. Aber uns einander zu sehen, nicht nur, wie wir alle so sind, sondern durch das, was uns vereint, nämlich Jesus, das macht die Sache nochmal ganz anders. Wir erkennen uns im Geist durch Jesus, weil wir alle haben das eine gemeinsam, dass er uns erlöst hat, dass er für uns gestorben ist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Das ist so ein Vorrecht. Und Jesus oder Paulus sagt das von der Gemeinde. Er sagt, Jesus hat uns gesegnet in Epheser 1, Vers 3 mit jedem geistlichen Segen als Gemeinde. Jeder geistliche Segen ist von Gott. Ich frage mich immer, wie sieht Gott die Gemeinde? Und da gibt es so viele Bilder und allein im Epheserbrief gibt es 5 Bilder davon. Ich möchte sie kurz anreißen und dann weitergehen mit uns. Das ist erstens das Bild der Familie. Gott hat uns zusammengestellt als seine Heiligen. Wir gehören jetzt dazu. Wir sind nicht mehr Fremde. Ja, wir sind nicht mehr Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Wir gehören zur Familie Gottes und das ist ganz toll. Ja, das ist was ganz Besonderes. Und wir sind Geschwister, Bruder und Schwester in Christus. Ein ganz besonderes Vorrecht. Und Jesus ist unser großer Bruder. Wir können von ihm lernen und wir schauen auf ihn. Das zweite Bild ist der Tempel. Wir kennen das, ja. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes persönlich, aber auch, das gilt für die Gemeinde im erweiterten Sinn, die Gemeinde ist wie ein Tempel, ein Ort, wo Gottes Gegenwart da ist, wo wir beten können. Und Epheser 2, Vers 20 bis 22 drückt das aus. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wie poetisch ist das hier ausgedrückt? Wir werden mit auferbaut zu einem Gebäude, einem geistlichen Gebäude. Der Tempel ist ja der Ort, wo Gottes Gegenwart zu Hause ist. Und das soll es auch. Das dritte Bild ist der Leib. Die Gemeinde ist wie ein Leib, wie ein Körper, wo Jesus das Haupt ist. Und wir sind sozusagen Glieder. Und jeder ist was ganz Besonderes. Er hat eine besondere Aufgabe. Hände oder Füße oder Mund oder Augen. Und da steht ganz viel, auch im Neuen Testament. Da könnt ihr euch gerne auch mal reingraben, dass ihr auch den Herrn fragt, ja, was bin ich denn, Herr? Und dass wir uns nicht nach anderen Sachen ausstrecken, ach, ich will lieber eine Hand sein und nicht Fuß. Da steht einiges im Neuen Testament. Das würde jetzt zu weit führen. Aber eins ist wichtig, dass wir eins sind und durch Jesus vereint sind, weil er ist das Haupt. Und alles wird dirigiert von ihm her. Der vierte Punkt ist die Braut. Und da haben wir unzählige Predigten schon von gehört, ja? Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut. In Epheser 4, Vers 4 und auch Vers 16 drückt das aus. Man muss das jetzt nicht anschlagen. Wir wissen, Jesus ist verzehrt um seine Braut. Er hat sich selbst hingegeben. Das ist seine Leidenschaft. Er hat uns erkauft. Er hat es selbst für uns getan. Und wir sollen genauso ihm hingegeben sein und ihn lieben und erwarten, wie eine Braut den Bräutigam erwartet. Und das ist ein schönes Bild auch auf seine Wiederkunft hin, dass wir ihn erwarten und uns schön und heilig schmücken. Jetzt schon unseren Wandel, unserem ganzen Sein. Er will, dass wir tadellos sind. Rein. Und er hat selbst diesen Preis dafür bezahlt. Wir müssen nicht selber das machen. Jesus hat uns schon gereinigt. Das spricht von einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung. Aber auch das Bild, das fünfte Bild, dass die Gemeinde wie eine Armee ist, ist sehr interessant. Manchmal stelle ich mir eine Braut mit Armeestiefeln vor. Das passt nicht wirklich, aber Bilder sind ja Bilder. Und in Epheser 6, Vers 11 heißt es, zuletzt seid stark in der Macht seiner Stärke und zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das heißt, der Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern der Kampf ist gegen die unsichtbare Welt, gegen unsichtbare Kräfte. Und Gott hat uns alle Waffen gegeben, um stark zu sein. Ja? Und es geht auch um diesen guten Kampf des Glaubens, den der Herr uns gewinnen lassen möchte. Er lässt uns nicht unvorbereitet ins Messer laufen, sondern wir wissen, Jesus will seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Gott sei Dank. Und die Gemeinde ist nicht ein Selbstzweck, sondern sie hat ein Ziel. Nämlich Gott groß zu machen. Das haben wir hier gerade gemacht und das fühlt sich richtig cool an. Ihn groß zu machen, aber auch Gemeinschaft zu erleben. Und ich finde, gerade in den letzten Wochen, Monaten ist ja Gemeinschaft oft so kurz gekommen, ja, und wir sehnen uns förmlich. Und man kann das in der Gesellschaft auch sehen. Alle sehnen sich nach Gemeinschaft, nach Austausch. Wie viel mehr haben wir auch als Gemeinde ja ein ganz besonderes Anliegen oder ein Vorrecht, nicht nur wie ein Kegelclub zusammenzukommen, sondern Jesus ist unsere Basis, er ist unser Zentrum, er ist in unserer Mitte. Er selbst will Gemeinschaft mit uns haben. Er teilt das mit uns, ja? Er liebt uns so sehr. Und wenn du von Jesus dich lieben lässt und ich mich von Jesus lieben lasse und wir kommen zusammen und beten Jesus an und wir beten gemeinsam, dann ist das eine Qualität von Gemeinschaft, die kann die Welt nicht bringen. Niemand kann das bringen. Ja? Das ist was ganz, ganz anderes. Und manchmal ist es auch ein bisschen traurig, wenn wir nur auf dieser Ebene bleiben. Ich sage nicht, dass das wichtig ist, auf dieser Ebene bleiben. Ach, wie war dein Tag heute? Wie geht's dir? Sondern Jesus sehnt sich förmlich danach, mit uns so in Beziehung zu treten, auch gemeinschaftlich, dass es eine Qualität hat, die nicht nur für uns toll ist, das ist wie so ein Nebeneffekt, sondern die auch was bewirkt im Unsichtbaren bei den Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen. Der Zweck, das Ziel für Gemeinde ist auch, dass wir alle geistlich mündig werden, ja? Dass wir wachsen im Glauben, dass wir nicht 30 Jahre an einer Stelle hocken, sondern dass wir immer wieder neu wachstümlich denken, dass wir durch das Wort Gottes gestärkt werden. Und das ist ein Werk, das Gott in uns tut, aber mit uns, mit unserer eigenen Entscheidung immer wieder neu, mit Gott zu leben, sein Wort zu lesen und so weiter. Und darin zu wachsen, auch gemeinsam über Dinge zu sprechen, geistliche Themen, es gehört alles dazu. Und der vierte Punkt als Gemeinde, als Ziel für die Gemeinde ist, dass wir die Gesellschaft durchdringen mit Gottes Liebe und mit seinem Evangelium. Viele von uns sind dadurch zum Glauben gekommen. Gott sei Dank. Und es soll noch viel mehr zum Glauben kommen. Ich möchte mit uns die Apostelgeschichte anschauen. Wir kommen ja vom Pfingsten her. Und in der Apostelgeschichte, das ist ein cooles Beispiel, wie die Gemeinde so beschrieben wurde. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Da lesen wir, und die Gemeinde, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen durch die Apostel. Und alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass zweimal hier vorkam, sie verharrten. Sie verharrten, und das sind die vier Säulen der Gemeinde, in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und ich möchte heute besonders auf das Gebet, auf die Gebete, auf diese Gemeinschaft im Gebet eingehen, weil ich glaube einfach, dass der Herr das momentan betont, dass wir genau an diesem Punkt Gott begegnen, jeder von uns persönlich, aber auch, dass wir durch die Gegenwart Gottes in der Gemeinde etwas freisetzen. Und wir sehen hier, die erste Gemeinde hatte das erlebt. Da war etwas an Gottes Gegenwart, dass sie einfach immer zusammenbleiben wollten. Sie verharrten darin, täglich im Tempel. Sie wollten gar nicht mehr weg davon, von Gottes Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Schönheit waren sie überwältigt, als der Heilige Geist kam auf die Gemeinde. Und sie lobten Gott und Gott freute sich. Und die Leute haben ringsherum geschaut und dachten, Mensch, das sind tolle Leute. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Und wisst ihr was? Das ist eigentlich wie so ein Nebensatz, der ganz zum Schluss steht. Der Herr tat aber täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das war etwas, was aus der Gemeinschaft heraus entstand, weil Jesus präsent war, weil der Heilige Geist präsent war, kamen Menschen und wurden neugierig. Sie spürten, hey, da ist was, da ist so viel Friede, da ist so viel an Leidenschaft, an Liebe, an Annahme, das möchte ich auch haben. Das war Gottes Werk durch die Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Und ich habe mir gedacht, wenn das die Urgemeinde gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das auch? Das gilt für die Gemeinde universell zu jeder Zeit, an jedem Ort. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. In Epheser 3, Vers 20, da heißt es, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Es geht um Herrlichkeit, um diese Gegenwart, die wir hier auch spüren. Der Schatz der Gemeinde ist seine Gegenwart. Sie ist unvergleichlich. Und das ist unser Auftrag, diese Gegenwart freizusetzen in der Welt. Menschen brauchen das. Und sie spüren das. Und niemand von uns kann irgendeinen Menschen zu Gott bringen. Wir können niemanden überzeugen. Der Vater allein kann die Herzen zu Jesus ziehen. Durch den Heiligen Geist und nicht zuletzt durch die Offenbarung seines Wortes in seiner Gegenwart. Aber wie kann das passieren? Das ist immer so ein Ding. Ich weiß, wir wissen es. Wir wissen es. Das ist eine rhetorische Frage. Wie können dann Menschen gerettet werden, wenn nur Jesus, also der Vater, sie zu Jesus ziehen kann? Indem wir auch als Gemeinde die Gegenwart Gottes freisetzen. Indem wir so leben, dass es Gott gefällt. Und die Menschen etwas spüren in unserem Leben. Und dann, habt ihr das auch schon mal erlebt? Sag mal, warum bist du immer so fröhlich? Was hast denn du für eine Hoffnung? Ach, das musst du mir mal zeigen, ne? Mir mal sagen. Und das sind dann diese offenen Türen, die Gott schenkt. Und er möchte, dass wir da drauf springen, wie auf den Zug. Sagen, ja, ja, yeah, du tust das. Vater, bist gerade dabei, Menschen zu ziehen. Aber wenn wir so beschäftigt sind mit anderen Dingen und ich nehme mich da voll rein, dann manchmal verpassen wir diese Dinge, ne? Wenn wir selber in dieser Gegenwart Gottes leben, wenn wir uns Jesus ganz hingeben, wie wir das jetzt gerade getan haben, hier auch im Lobpreis, dann bekommt Jesus unsere ganze Aufmerksamkeit. Und er möchte uns Dinge zeigen und sagen, die wir sonst gar nicht wahrnehmen würden. Und mich macht das betroffen und auch hilflos, nicht Menschen retten zu können, weil Jesus selbst möchte, dass wir so in dieser Hilflosigkeit zu ihm kommen und in dieser Zerbrochenheit. Er selbst macht das, dass wir nicht alles können. Und das ist die Grundlage, dass er handelt, wenn wir dann sagen, Herr, ich habe es nicht im Griff. Es ist ein Chaos. Wie kann ich einfach diesen Menschen für Gott begeistern? Du kannst es nicht. Aber du kannst auf deine Knie gehen. Du musst es nicht so. Du kannst im Herzen dich demütigen und sagen, Herr, ohne dich kann ich nichts tun. Aber Jesus sagt ja, ich möchte aber, dass ihr Frucht bringt, die bleibt. Das ist kein Widerspruch, sondern allein durch Jesus geschieht diese Frucht. Und er sagt auch, einen demütigen und zerschlagenen Geist wird der Herr nicht verachten. Das ist sozusagen paradox. Wir sagen, Herr, wir sind hier. Ich kann überhaupt nichts. Komm und gebrauche mich im Gebet. Und wir fangen an, Gottes Verheißungen, sein Wort über Menschen auszusprechen. Und der Schlüssel ist, dass viele zerbrochene Menschen in der Gemeinde zusammenkommen in Einheit vor Gott. Und das multipliziert sich. Die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Und Gott tut Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Das geschieht durch Zerbrochenheit und Hingabe. Und dann können Dinge passieren, die sind unvorstellbar. Aber oft sind wir so stark und so von uns selbst und von den ganzen Sorgen eingenommen, dass wir nicht an diesem Punkt sind. Aber der Herr will das tun. Er will das tun. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Stärke des gesamten Leibes hängt mit an der Beziehung jedes Einzelnen zu Gott. Jeder kann die Stärke der Gesamtheit des Leibes stärken und beeinflussen, indem jeder Gott persönlich im Alltag sucht und sich ihm hingibt und eine Leidenschaft entwickelt. Ich sage nicht aus uns selbst, ja? Ich weiß genau, ich bin auch in Schwachheit, wir sind alle in Schwachheit, aber das ist genau das. Wenn wir uns darauf einlassen, auf die Schwachheit und das Zugeben vor dem Herrn, fängt er an und er kommt und hebt uns hoch und er trägt uns im Gebet. Und ich sage euch, der Herr wird so große Dinge tun können, wenn wir uns ihm so hingeben. Das ist Jüngerschaft im Alltag, mit Jesus einfach leben. Auszerbrochenheit und wieder aufstehen. Wir sind sein Leib nur so stark im Ganzen, wie jeder von uns im Alltag auch mit Gott lebt. Alles fängt in der Zerbrochenheit an. Ich möchte Gottes Fähigkeit nicht negieren, aber er arbeitet definitiv durch uns Menschen. Mit uns zusammen. Meine Frage an uns heute ist, sind wir mit Jesus so verbunden, dass wir seine Ziele weit über unsere stellen? Dafür kämpfen, dass Menschen Gott erfahren und seine Liebe, Heilung und Vergebung und seine Kraft erleben. Ich stelle diese Frage auch mir selbst. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Gemeinschaft ist das Endziel des Evangeliums. Sie ist kein Mittel, kein Weg, sondern sie ist das Ziel, die Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft miteinander. Das Endziel des Evangeliums ist Gemeinschaft. 1. Johannes 1, Vers 3 und 4, da sagt der Johannes in seiner wirklich poetischen Weise, da spürt man, dass er das erlebt. Und was wir gesehen und was wir gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also Jesus wünscht sich, dass wir in ihm unseren geistlichen Menschen stärken, indem wir sein Wort lieben, studieren, seine Verheißungen kennen und persönlich im Gebet und auch gemeinschaftlich im Gebet freisetzen. Lasst euch inspirieren. Auch in dieser Weise, dass wir neu unsere Prioritäten ordnen und sagen, Herr, was willst du? Was hast du geplant? Hey, wenn das so viel Spaß macht, dann wollen wir dich mehr erleben. Dann haben wir plötzlich Zeit. In Johannes 15, Vers 7 bis 8, da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und ich glaube, dass Jesus will, dass wir ehrlich und ungeschönt alles, was uns bewegt, unsere Schwachheiten, alles, wo wir Fehler gemacht haben, ihm einfach sagen, ohne irgendwie etwas zu beschönigen. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, Gott sieht sowieso alles. Und wir können ihm das sagen und ganz ehrlich sein. Und er liebt uns, gerade darin. Und er sagt, wenn wir unsere Verfehlungen bekennen, dann ist er treu. Er ist gerecht, dass er uns alle Schuld vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinwäscht. Ich habe diese Tage, wie wir viele von uns, Daniel gelesen und in Daniel 9 und 10, da beschreibt Daniel selbst, wie er Gott sein Herz ausgeschüttet hat. Und mich hat das sehr, sehr berührt. Er hat seine Sünden bekannt und die Sünden seines Volkes und warum sie in die Gefangenschaft geführt wurden. Und ich dachte so, was für ein demütiger Mann. Ich hörte das und fing an zu weinen. Weil ich dachte, ja, da bin ich noch nicht. Ich brauche genau das, dass ich sehe die Last über einem Volk, die ohne Gott zugrunde gehen. Ja, das hat Daniel verstanden. Er war so nah an Gottes Herzen. Und das hat mich beschäftigt. Und ich habe eine coole Aussage von einem starken Beter aus dem vorletzten Jahrhundert gelesen, von Moody Stuart. Er sagte 3 Faustregeln zum Gebet. Er sagte, erstens, bete, bis du wirklich betest. Krass, krasse Nummer, finde ich. Ja, wir denken immer, wir beten. Und das zweite, bete, bis dir bewusst wird, dass du gehört wirst. Und drittens, bete, bis du Antwort bekommst. Bete, bis du wirklich betest. Manchmal labern wir so Sachen runter und das ist irgendwie, denkst du, das kommt nicht richtig an. Ne? Wir beten vielleicht von einer Stunde 10 Minuten und denken, oh Gott, sage mal, ich lasse mich immer wieder ablenken. Ja, ich glaube, da finden wir uns alle wieder irgendwie. Aber wenn es ums Leben geht, wenn es plötzlich persönlich wird, dann können wir beten, dass die Wände wackeln. Irgendwie ist es doch so, ne? Aber wenn Gott unser Herz berührt mit seinen Anliegen und wir mit ihm eins sind, plötzlich kann das auch passieren mit Nöten von Menschen, die wir vielleicht noch nicht mal persönlich so gut kennen. Ja? Und ich bete darum, dass der Herr einfach in uns, auch in der Gemeinde, etwas tut, dass eine neue Leidenschaft, ein neues Feuer des Gebetes in uns entfacht wird. Wir können das nicht machen, das ist mir ganz klar. Aber wir lesen überall im Neuen Testament, wie Jesus gebetet hat, wie Paulus und Petrus einfach sich ausgeschüttet haben für die Gemeinde vor dem Herrn. Und sie sagten, bleibt besonnen und nüchtern, damit ihr beten könnt. Ja? Oder Jesus sagte das auch von der bittenden Witwe, ne? Beten und nicht aufhören, alle Zeit beten und nicht ermatten. Wir kennen diese Stellen alle. Und der David hat das auch mal so in Psalm 27 mal so aufgefasst, er sagte, Herr, ich erinnere mich, mein Herz sagt das mir, ich soll dein Angesicht suchen. Und dann macht er eine Pause und dann steht weiter, ein paar Zeilen weiter, ja, Herr. Dein Angesicht will ich suchen. Ja, das macht bei ihm einfach tief in seinem Herzen plötzlich Klick. Sagt, ach, du sagst das. Ja, ich will das wirklich. Ja. Gott selbst weckt den Eifer. Wir können den Eifer nicht wecken, aber da steht in Jesaja, Gott selbst weckt den Eifer. In Jesaja 42, Vers 13, da lesen wir, der Herr zieht aus wie ein Held. Wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er selbst weckt den Eifer. Und ich glaube auch den Eifer für Gebet. Wir können das nicht tun. Aber wir können uns danach ausstrecken. Das ist der erste Schritt. Jesus hat mal gesagt, das war im Zusammenhang mit der Tempelreinigung, irgendwie auch eine ziemlich ehrfurchtserregende Geschichte im Neuen Testament. Der Eifer um mein Haus hat mich verzehrt. Ja. Da war ein Eifer da und wir wissen, Jesus hat da ziemlich aktiv Tische niedergeschmissen, Sachen, die auf den Tischen lagen, runtergeworfen. Alles, was nicht in das Haus Gottes gehörte. Und Jesus vergleicht uns ja mit dem Tempel als Tempel des Heiligen Geistes, aber auch die Gemeinde als Tempel. Wir haben das vorhin kurz berührt. Und ich habe mich für mich persönlich gefragt, Herr, darfst du auch mal meinen Tisch leer fegen? Darfst du auch mal Prioritäten einfach mal runterschmeißen? Konfrontierst du mich vielleicht auch mal mit Dingen, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind? Herr, ich will das, ich will das, ich will das, weil du sollst der Wichtigste sein in meinem Leben. Jesus sagte dann auch, mein Haus soll doch ein Bethaus sein für alle Nationen. Ein Bethaus, ein Haus des Gebetes. Wenn der Herr das in uns schafft, dass wir selbst wie ein Tempel sind, wo er angebetet wird, ich glaube, er hat riesengroße Freude daran. Und ich glaube auch in diesem Punkt, dass er anfängt, Dinge zu transportieren in unser Leben, seinen Willen hinein, und er unsere Vision erweitert, dass wir nicht nur auf das sehen, was uns gerade beschäftigt. Oh, mein Bein tut weh. Ach Herr, meine Tochter, die muss in die Schule gefahren werden. Ach dies und das, das Leben ist so klein manchmal. Aber der Herr will unseren Blick weiten. Er will unseren Blick weiten für Menschen um uns herum, dass wir plötzlich wahrnehmen, was Menschen haben, was Menschen durchleben, durchleiden. Einen Blick weiten für die Stadt. Er möchte unseren Blick weiten für das Land, dass wir sehen mit seinen Augen, für unsere Jugend, dass wir anfangen, mit seinem Herzen zu beten. Ja? Und das ist genau der Punkt, den Gott uns als Gemeinde gibt. Ja? In Matthäus 16, Vers 13, das sagt Jesus zu Petrus: Du bist Petrus, so ein kleines Felschen, Steinchen. Aber auf diesen Felsen, und er meinte sich selbst, Jesus ist der Fels der Gemeinde, werde ich meine Gemeinde bauen. Ja? Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und was du auf Erden bindest, wird im Himmel gebunden sein. Petrus ist der verlängerte Arm. Wir sind der verlängerte Arm von Jesus. Wir haben die Schlüssel durch Gebet von Jesus erhalten. Was wir im Himmel erbitten, das wird auf der Erde gelöst. Und was im Himmel gebunden ist, ist auch auf der Erde gebunden. Das gilt auch für uns. In 1. Petrus 2, Vers 4 und folgende, da heißt es, wir kommen immer wieder zu ihm als zu einem lebendigen Stein. Jesus ist ja dieser lebendige Eckstein in der Gemeinde. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Also diese geistlichen Schlachtopfer, das sind ja unsere Gebete. Und habt ihr das gehört? Das ist Gott hoch willkommen. Hoch willkommen sind die Gebete der Heiligen. Hoch willkommen. Damit er endlich zum Zug kommt, damit er endlich wieder Haupt sein kann, damit er kommt und durch uns fließen kann im Gebet. Das ist fantastisch. Das sind so tolle Verheißungen. Und hier sehen wir, dass Gottes Liebe uns dann drängt dazu, das zu tun. Sowohl, dass wir uns einbauen lassen als Gemeinde, als Steine in diesen Bau, in diesen Tempel, als auch, dass er uns drängt zu den Menschen, wo er uns inspirieren kann. Der Heilige Geist, er wird das tun. Er wird uns helfen. Die Gemeinde soll ein Leuchtturm sein. Und dann werden Zeichen und Heilung und Wunder, ich glaube, sie werden Normalität werden. Gott ist in der Lage, es liegt nicht an ihm, er ist in der Lage, Wunder zu tun. Und wir haben sie wirklich schon oft erlebt. Und wir werden sie wieder und wieder erleben. Wir haben das gemerkt in letzter Zeit, manche waren krank, wurden operiert, ja, und viele sind ins Gebet gegangen. Wir sind gemeinschaftlich ins Gebet gegangen. Und wie kann es anders sein? Gott hat Wunder getan. Wie kann es anders sein? Er hat es getan. Die Gemeinde ist ein Leuchtturm. Epheser 3, Vers 10 bis 13, da heißt es, damit den Gewaltigen und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Jesus Christus, unserem Herrn. In ihm, in Jesus, haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also hier geht es darum, dass selbst der unsichtbaren Welt der Kiefer runterfällt. Und er sagt, wow, 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 das hätten wir jetzt nicht so gedacht, dass Gott durch die Gemeinde so stark wirkt. Aber das ist Gottes Plan. Die apostolischen Gebete werden uns dabei helfen, wirklich Gottes Pläne zu beten, Gottes Wort zu beten. In Epheser 3, und da möchte ich schließen, lesen wir, was Paulus gebetet hat, Vers 14 bis 21. Und er sagt hier, deshalb beuge ich doch meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Höhe, Länge, Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt als Gemeinde. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es geht um die Herrlichkeit seiner Gegenwart in der Gemeinde. Und Leute, lasst uns wirklich auch das jetzt in einem Lied nochmal freisetzen, dass wir uns dem Herrn nicht hingeben. Und dass wir sagen, Jesus, hier bin ich. Ich weiß nicht, was du gerade von mir möchtest, aber ich will definitiv mit dir zusammenfließen. Ich will ein Beter sein. Ich will, dass mein Haus ein Tempel des Heiligen Geistes ist, ein Bethaus. Und dass wir gemeinsam, Herr, füge uns zusammen, wie du das möchtest, dass wir gemeinsam wieder anfangen zu beten, dass wir vielleicht uns treffen zu Gebetsspaziergängen, dass wir uns treffen in kleinen Gruppen, wie ihr inspiriert werdet. Aber ich glaube, wenn wir uns mitteilen und wenn wir wirklich auch die Gebetsanliegen untereinander teilen, da kann so eine Power kommen. Da kann sich Gott so verherrlichen. Und vergesst nicht, er zieht aus wie ein Held und erweckt den Eifer. Er tut es. Jesus, wir wollen uns dir hingeben. Herr, wir wissen, dass wir schwach sind. Und dass wir versagen immer wieder. Wir sind Menschen. Aber du bist stark. Und Herr, wir sehnen uns danach, mit dir zu fließen und mit dir mehr und mehr Gemeinschaft zu haben im Gebet. Nicht nur zum Selbstzweck, sondern dass dein Reich kommen kann, dass dein Reich wächst, dass Menschen berührt werden von deiner Liebe. Und wir bitten dich, Herr, gebrauche uns. Jesus, sei du unser Herr. Herr, wir wollen deine Jünger sein. Und wollen im Alltag, Herr, mit dir so fließen, Herr, dass auch, wenn wir zusammenkommen, diese Kraft des Gebetes so stark wird, dass Zeichen und Heilungen und Wunder geschehen, wie du es willst, als der Eckstein, als unser Haupt der Gemeinde. Herr, wir lieben dich und wir segnen dein Wort, dass es in uns Frucht bringt und wir alle zusammen vereint mit dir wirklich voller Freude dabei sind, wenn du wiederkommst, Jesus. Wir erwarten dich, wir lieben dich von Herzen. Amen.